Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Autorin Susanne Seigen und der Kritiker Markus Müntefering. Auch heute wieder stellen wir Ihnen am Ende drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Julie Estève, Ich Antoine, Stephen King, Billy Summers und Hannelore Keire, Reichtum verpflichtet. Zunächst jedoch zu Attica Lock und ihrem Kriminalroman Blackwater Rising, der mit einer harmlosen Bootsfahrt beginnt, bis der Anwalt Jay Porter eine Frau aus dem Wasser fischt. Attica Locks erster Kriminalroman ist eine verschachtelte Geschichte über die Black Panthers, über Hafengewerkschaften, Rassismus, Familie und alte Freundschaften. Was mich zu der Frage führt, muss man sich der Vergangenheit stellen, um die Gegenwart verändern zu können?
Ja, die Frage ist eine Frage, die natürlich sehr zentral ist für diesen Roman. Jay Porter, der Anwalt, war früher Aktivist, schwarzer Aktivist in den, was waren es, späte 60er, frühe 70er Jahre und lebt jetzt ja ein ganz anderes Leben. Also er ist Anwalt, mehr oder weniger, eher weniger erfolgreich und die Geburt des ersten Kindes steht kurz bevor und er hat seine Ideale schon so ein bisschen hinter sich gelassen und wird aber dann natürlich im Laufe der Handlung dieses Romans immer wieder damit konfrontiert. Ich glaube, dass man für Jay Porter sagen kann, na klar, also er muss sich seiner Vergangenheit irgendwie stellen oder wie auch immer man das nennen will, um in der Gegenwart was zu erreichen, was mehr ist als irgendwie nur kleine Fälle für Mandanten zu lösen.
Da würde ich auch einhaken und ich sehe es so, also wenn man sich das anguckt, Jay Porter ist ja nicht so, dass er seine Ideale verraten hätte, sondern er hat aus Angst einfach sich entschlossen, anders zu handeln, weil er nämlich schon einmal auf Messers Schneide war, für längere Zeit verknackt zu werden. Und dieses Erlebnis, also dieses wie ein Wunder davor nochmal gerettet worden zu sein, bewahrt ihn, also hält ihn ja davon ab, wieder so einzusteigen oder wieder in diesen Aktivismus zu verfallen. Und ich fand das ganz interessant, seinen allerersten Fall als Anwalt gewinnt er, weil er da noch mit voller Wut, das ist so das letzte Mal, schon nach der Verhaftung, dass er mit voller Wut irgendwie agiert und so alles reinsetzt und das ist erfolgreich. Und ab danach geht er aber in dieses bürgerliche Leben rein und fährt eigentlich nur noch mit angezogener Handbremse. Und das löst sich dann im Laufe des Buches auf, weil er einfach sich nicht mehr weiter so verhalten kann. Und er muss sich, glaube ich, weniger seiner Vergangenheit stellen, sondern einfach der Angst, die ihn total einschränkt. Aber vielleicht ist das ja manchmal das Gleiche.
Interessant finde ich ist die Tatsache, dass er ja eigentlich durch die familiäre Verbindung wieder mit seiner Vergangenheit in Kontakt kommt. Der Geistliche ist ja derjenige, der aus der Familie ihn bittet, seine Verbindungen zur Bürgermeisterin noch einmal aufkeimen zu lassen.
Ich muss dazu sagen, dass es sein Schwiegervater ist.
Sein Schwiegervater ist und er kann sich dem gar nicht entziehen. Wenn er es wollte, würde er es tun. Und was ich so faszinierend an dieser ganzen Geschichte finde, ist, dass es natürlich eine andere Realität ist für schwarze Amerikaner als für weiße Amerikaner, wenn sie sich ihrer Vergangenheit stellen. Weil die Bedrohung aus der Vergangenheit ist einfach alltäglich.
Ja, ich meine, das finde ich jetzt auch das Interessante an diesem Buch. Also das erzählt ja quasi auf zwei Zeitebenen. Das heißt, irgendwie die ganze Vergangenheit von Jay Porter wird da ja dann minutiös ausgebreitet. Und das ist manchmal ein bisschen lang, aber es ist wahnsinnig spannend, weil ich zum Beispiel zwar wusste, dass es vom FBI so gezielte Aktionen gegen politische Aktivisten gab, vor allem gegen schwarze politische Aktivisten. Aber ich hatte zum Beispiel noch nie von dem Programm COINTELPRO, also Counterintelligence Program, gehört, was hier ja eine relativ wichtige Rolle spielt. Und habe das dann nochmal nachgeschaut und dann gesehen, dass es irgendwie tatsächlich 15 Jahre lang aktiv war, dieses Programm. Da wurden politisch unliebsame Menschen überwacht, verfolgt, terrorisiert und diffamiert. Und zwar sehr gezielt in einer geheimen Aktion tatsächlich. Und da wird ja Jay Porter in gewisser Weise auch Opfer dieser Counter-Pro-Geschichte. Und ich fand das sehr, sehr, sehr spannend, wie sehr einen das dann so verfolgt zu werden traumatisieren kann und wie es dann sozusagen in der Jetztzeit, in der das Buch spielt, das ist ja 1981, dann alles wieder hochkommt, weil er ja dieses Verbrechen beobachtet, von dem nicht ganz klar ist, was das eigentlich für eine Art von Verbrechen ist und er dann plötzlich wieder verfolgt wird. Also er kriegt einen völlig neuen Paranoia-Schub und das fand ich wahnsinnig spannend jetzt.
Ja, also was ich da auch sehr spannend fand, ist einfach die Überlagerung von Geschichte, auch gerade was so schwarze Widerständigkeit angeht, also von der Bürgerrechtsbewegung, von der alten Bürgerrechtsbewegung, den alten Damen, die Jay dann raushauen bei seinem Prozess als Black Panther, die einfach jeden Tag da sind und letztlich entscheidend dazu beitragen, dass er nicht in den Knast geht. Dann seine eigene Black Panther-Vergangenheit. Dann irgendwann eine grandiose Szene fand ich, wie er zu seinem Schwiegervater fährt, der wiederum als Geistlicher auch in der Bürgerrechtsbewegung verankert ist, aber auch wieder für dieses gläubige Schwarze steht. Und dann sieht er diese schwarzen Dudes in ihrem Cadillac vorfahren, die so total schon so frühe Hip-Hopper sind und so dieses kleinkriminelle Milieu darstellen. Und das ist eine Fahrt. Also es ist im Film wäre das grandios. Also so, das ist ganz toll gemacht, finde ich. Und da packt, also finde ich, Attica Locke irre viel rein. Und die andere Seite ist halt diese totale Paranoia. Also dieses vollkommene, Jay kann niemandem mehr trauen, weil er immer wieder in seiner Aktivistenzeit einfach übers Ohr gehauen worden ist oder es nicht weiß, was passiert ist. Das ist ja noch viel quälender. Er weiß nicht, wem er trauen kann, was passiert ist, wer ist einfach selber aus Angst ferngeblieben, wer hat ihn verpfiffen. Also das ist so, gerät total ins Schlingern. Und das Einzige, was irgendwie relativ klar ist, ist, dass seine Ex-Freundin, die weiße Cynthia, die inzwischen die Bürgermeisterin ist, dass die immer schon eine abgefeimte Politikerin war, also von Anfang an. Also so und wirklich alles kapert, was geht, um ihren eigenen Vorteil rauszuhauen.
Ja, aber sehr interessant natürlich irgendwie, dass sie als Weiße tatsächlich einfach die Möglichkeit hat, irgendwie, die war ja auch eine radikale Aktivistin in der früheren Zeit und hat es relativ problemlos geschafft, dann eine straighte politische Karriere zu machen in einem Staat wie Texas.
Ich glaube, dass der Roman, dass die Stärke des Romans die Verdichtung ist. Das heißt, das, was da an Geschichte vorkommt, wird nicht irgendwie so zeigemäßig als Finger in die Luft gereckt, sondern daraus entwickelt sie Figuren. Figuren wie die Bürgermeisterin, die so einen Marsch durch die Institutionen macht, die man aber erst richtig begreift, wenn man auch den Hintergrund, die Vergangenheit, die Geschichte, auch diese merkwürdige Liebesgeschichte, die da zwischen Porter und ihr abläuft, wenn man die beleuchtet bekommt. Und gleichzeitig, man hat ja zwei unterschiedliche Hauptfiguren. Das ist einmal diese Bürgermeisterin und man hat auch gleichzeitig die Porter. Beide gehen ja anders mit ihrer politischen Laufbahn um. Der eine ist besorgt die ganze Zeit und zieht sich mehr ins Private zurück. Die andere macht Karriere. Und das vor dem Hintergrund dessen, was dann innerhalb dieser Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften da passiert. Das Attica Locke kommt aus dem Filmgeschäft. Und deswegen hat Susanne vollkommen recht, diese eine Fahrt mit dem Auto, wenn man sich die Filme nicht vorstellt, ist die schon grandios. Und so gibt es viele, viele Sachen innerhalb dieses Romans, die einer anderen Dramaturgie oder einem anderen Plotaufbau folgen, als vielleicht so der
Paranoia- und Verschwörungskinos der 70er Jahre, weil die Ausgangssituation erinnert verdammt an Blow Up, den Antonioni-Film. Nämlich man beobachtet irgendwie vielleicht einen Mord, man kann den aber nicht einordnen und man weiß überhaupt nicht, was für Folgen das haben wird. Und es bleibt ja auch lange völlig unklar, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und dann entwickelt sich eben dieses Gedankenkarussell irgendwie, was Kopf, wenn man das liest. Das schafft sie richtig gut.
Wenn dann diese Frau und die Schüsse fallen und so weiter, das ist noch klassischer Kriminalroman. Ne? Bis dann. Und dann, ich rede immer von einer Verdichtung, geht diese Erzählweise immer tiefer in eigentlich in der Lebenssituation von Leuten, die auch innerhalb einer Gewerkschaft sich nicht einig sind und alle sind sie nur dabei, irgendwie andere zu überzeugen.
Ja, oder über den Tisch zu ziehen. Ne?
Oder,
also, oder einfach in die Parade zu fahren. Also das sehe ich gerade bei Cynthia zum Beispiel. Also wie, die macht es ja zweimal. Also die fährt Jay ja, also oder beziehungsweise sie fährt einmal Jay in die Parade, als er seine große Rede als Aktivist halten will und sie plötzlich auf die Bühne kommt und eine komplett andere Story hochzieht und dadurch eigentlich eine Prügelei auslöst, die das Ganze ins Chaos stürzt. Und dann bei diesem Gewerkschaftstreffen schafft sie es ja auch. Also eigentlich in einer kritischen Situation, wo für die Schwarzen alles auf dem Spiel steht, die mit Peanuts eigentlich einzufangen, weil sie einfach so super geschickt ist. Und da frage ich mich, also dieses Bild, auch wie sie geschildert wird, also mit der blonden Helmfrisur und so und stark geschminkt. Ich frage mich da immer, was das bei einem amerikanischen Publikum auslöst. Also ich hatte sofort Hillary vor Augen. Also so diese Demokratin, die dieses letztlich Lavieren zwischen früher mal radikal und jetzt eben letztlich nette Gesicht der Republikaner oder da, also das ist wirklich erschütternd eigentlich dieser, also und deshalb auch, dass die als Demokratin in Texas durchkommt, das ist ja nur die Oberfläche, also de facto ist die ja längst auf der anderen Seite. Und ja, also das fand ich super spannend und was ich auch toll fand, was wieder ins Filmische rübergeht, ist, wie stark sie dann eigentlich auch mit Musik arbeitet, was ja im Roman dann auch wieder schwierig ist, wie oft Musiktitel wachgerufen werden oder auch Essen. Also wie oft sie das beschreibt, was gegessen wird oder wie sehr das Heimat einfach vermittelt. Also jetzt ohne Kochrezepte natürlich, nicht.
Ja. Meistens ist es ja Hühnchen.
Ja.
Aber ganz mal ehrlich, hat euch das nicht aufgeregt? Also wie sie dann immer so tut, als hätte sie Verständnis. Als wäre sie ja eigentlich auf Seiten der Gewerkschaft, als wäre sie ja eigentlich auch auf Seiten von Porter. Ist das nicht ein typischer Politiker-Charakterzug, so zu tun, als wäre man überall gleich vertreten und würde sich überall gleich einsetzen?
Absolut, aber das habe ich...
Ich habe mich dann manchmal über diesen Porter aufgeregt, dass er das überhaupt mitmacht.
Ich habe mich auch manchmal über Porter aufgeregt, weil der zaudert ja mehr als Hamlet irgendwie. Das dauert ja, bis er endlich mal aus dem Quark kommt irgendwie so. Ne? Ich dachte immer, Alter.
Weil, ja. Also, ja, merkst du es nicht, dass man das... Ne?
Genau. Aber der versucht halt irgendwie auch zu überleben. Ne? Ich meine, der ist ja am Rande des Prekariats auch die ganze Zeit. Seine Anwaltspraxis läuft ja überhaupt nicht. Ist ja auch interessant, da bekommt er irgendwann dann so eine Art Schweigegeld in die Hand gedrückt, ohne dass er genau weiß, worüber er eigentlich schweigen soll. Diese $25.000, die sein Leben jetzt grundsätzlich ändern könnten. Und er ist dann ja auch völlig hin und her gerissen. Also einerseits will er das Geld eigentlich nicht haben, andererseits beginnt er damit, das auszugeben.
Ja. So, völlig inkonsequent, ne? Ja.
Aber genau, weil er weiß nicht, wo er steht. Und diesen Weg muss er dann ja machen, irgendwie eine Position zu finden in dieser Welt, in dem ja auch so Sachen gesagt werden wie die Hafenarbeiter. Es geht ja hier um diesen Hafenarbeiterstreik, der ansteht, was ein sehr großes Thema da ist, was glaube ich, weil es nämlich auch irgendwie die Ölindustrie betrifft, weil das ist ja das unterschwellige Thema. Und die Hafenarbeiter sagen, wird ihnen dann irgendwann gesagt, die wollen keine Revolution, sie wollen mehr Geld. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil wir sind Ja, im Jahr 1981. Und das Jahr 1981 ist das Jahr, in dem die Reaganomics begonnen haben. Also 1981 ist das Jahr, in dem das begonnen hat, was die Welt, in der wir heute leben, gestaltet hat. Nämlich irgendwie dieser Neoliberalismus, ne? Also in den USA ist halt Reagan an die Macht gekommen und hat erstmal die Steuern gesenkt, Spitzensteuersatz von 70 auf 33% runtergesetzt. Genau, und das Gleiche ist natürlich oder Vergleichbares ist in England passiert mit Maggie Thatcher, und so anders war es in Deutschland unter Helmut Kohl auch nicht. Diese Zeit irgendwie, und das finde ich super, dass sie das so aufnimmt, wo es viel schwieriger ist inzwischen geworden ist, nämlich 1981, als es noch Ende der 60er war, wo der Rassismus und diese Art von, ich würde schon Kriminalität nennen, wie mit irgendwie Minderheiten umgesprungen wird, viel offensichtlicher war als jetzt. Also 1981 war das alles viel verdeckter dann schon.
Ja, aber da finde ich dann auch wieder, das führt wieder zurück zu dem, was Wolfgang am Anfang erwähnt hat, mit das ursprüngliche Szenario ist, mit dem die Story beginnt, nämlich Bootsfahrt und man hört vom Ufer her eine Frau schreien, es fallen Schüsse. Klassische Krimisituation und eigentlich ist die Situation ja auch, der edle Mann möchte die Frau retten. Also er zieht sie dann ja auch aus dem Wasser. Und also das wäre eigentlich auch so eine klassische Geschichte, wie man sie aus dem Noir, auch aus den 30ern kennt. Und genau dann kehrt sich das aber um in so eine 80er-Jahre-Geschichte, also früh 80er-Jahre-Geschichte mit, es geht eigentlich gar nicht, die Frau ist gar nicht das Opfer, es geht nicht um eine Vergewaltigung, sondern es hat einen komplett anderen Hintergrund, es geht um Wirtschaft, es geht um Geld. Also da finde ich diesen Übergang sehr schön, wie der aus der klassischen Krimi-Erzählsituation rausgeht und in diese super verworrene und stark geschichtete Situation hineinführt. Und das finde ich halt auch super interessant, diese Gleichzeitigkeit, die sie, also man sieht einmal Cynthia steht irgendwo in ihrem Büro und über ihre Schulter grinst ein Foto von Reagan. Gleichzeitig wird aber verhandelt über die Stories aus den 70ern oder also späte 60er, frühe 70er. Ne? Das ist schon toll gemacht. Und wie gesagt, bei all dem sehe ich irgendwie immer Filmszenarios oder meinetwegen auch Fernsehen. Aber das ist schon prima.
Ja, und natürlich interessant ist natürlich, dass er nicht der strahlende, also aus verschiedenen Gründen nicht der strahlende Held sein kann, der bei die Frau, die er rettet, wenn man das so nennen möchte, dann, es entwickelt sich ja ein bisschen anders, die ist ja weiß und er ist schwarz. Und schon das macht es eigentlich fast unmöglich, dass er sozusagen der strahlende Retter wird. Ja, ganz davon abgesehen, dass es noch andere Gründe dafür geben wird, aber er hat ja Angst, quasi ihr zu helfen, weil er weiß, irgendwie, das ist eine weiße Frau und ich bin ein schwarzer Mann. Es ist schwierig.
Und schon berührst du genau einen der zentralen Punkte des Romans. Es ist eine andere Daseinsberechtigung, wenn du plötzlich als schwarzer Mann eine weiße Frau in einem Krankenhaus ablieferst. Du stehst, wie du auch gerade schon gesagt hast, unter Verdacht. Selbst
Ja,
wenn du
Moment.
sie, und lass mich das eine noch zu Ende bringen. Und genauso läuft auch die Diskussion in der Gewerkschaft ab. Die Gewerkschaft sagt, wir vertreten euch doch alle. Aber dabei ist die Lebenssituation der Schwarzen eine ganz andere. Und das macht sie ganz hervorragend.
Ja.
Ja, also da finde ich auch die Argumentation, also das ist ja dann das Fatale, was sind ja denen dann einredet, dass die Lösung, nämlich dass alle jetzt gleich behandelt würden, das wäre doch ein prima Kompromiss und eine tolle Lösung, dass alle eigentlich wissen, nein, ist es nicht, weil die Situation der Schwarzen alle jetzt gleich behandelt würden, das wäre doch ein prima Kompromiss und eine tolle Lösung. Dass alle eigentlich wissen, nein, ist es nicht, weil die Situation der Schwarzen komplett anders ist und nicht einfach damit gut gemacht werden kann, dass man jetzt Affirmative Action einführt. Also, das ist, finde ich, einer, also wirklich so dieser Knackpunkte der Diskussion, so, nee, das schnelle Einführen von irgendwelchen politischen Maßnahmen kann einfach nicht die Ungleichheit, die über Jahrhunderte sich etabliert hat, gut machen irgendwie oder ausgleichen. Also, und das macht sie sehr schön. Also wirklich, das ist Show, don't tell. vom Feinsten, finde ich. Also das ist jetzt wirklich nicht groß erklärt.
Auf vielen Ebenen erzählt sie eigentlich denselben Konflikt.
Ja, ich habe zwei kleine Abstriche in der B-Note. Das eine ist, wo ich mich die ganze Zeit gewundert habe, ist, dass Jay, der junge schwarze Aktivist und auch später noch, offenbar so wenige Probleme damit hat, eine Beziehung mit einer Weißen eingegangen zu sein, weil ich gedacht hätte, dass das für ihn in seinem Aktivismus durchaus ideologische Probleme aufwirft. Also, dass ihn das auch in eine wirklich Bredouille bringt, was mache ich hier mit der Vertreterin hinzubügeln gewesen wäre, dass das eine, und wo ich auch ganz leichte Bauchschmerzen hatte, ist bei der Schilderung von Jays Frau, weil die ein solches braves Mädchen eigentlich ist. Also das ist so Stand by your man irgendwie, dass ich mich, also ja, dass ein Aktivist, der vor allem Angst hat, sich eine deutlich jüngere Frau nimmt, die immer schon sein Fan war, nachvollziehbar, aber also das finde ich so ein bisschen schwierig, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des Nachworts, in dem Attika Lock ja auch schreibt, wie stark sie da auch autobiografisch durchaus beeinflusst ist von ihren eigenen Eltern, die beide Aktivisten waren. Also die hätte ich mir, die Frau von Jay hätte ich mir ein bisschen profilierter gewünscht, aber das sind wirklich Kleinigkeiten eher.
Aber ich verstehe, dass sie so ist, wie sie ist. Mich hat die auch genervt zwischenzeitlich in ihrer Häuslichkeit und Biederkeit. Aber es ist eigentlich genau die Frau, die er dann brauchte, glaube ich. Die er glaubte zu brauchen, um sozusagen sich neu zu erden. Ob das eine glückliche Beziehung auf Dauer wird, wage ich fast zu bezweifeln, weil wenn der alte Jay wieder durchkommen sollte, dann passt das nicht mehr so richtig gut, könnte ich mir vorstellen. Wobei, man muss auch sagen, die macht ja wirklich viel mit, ne? Also ich meine, die Wohnung wird eingebrochen, dann ja irgendwann, was er dann versucht zu vertuschen, dann versucht er die ganze Zeit auch was zu ganz viel von ihr fernzuhalten. Das zeigt ja auch so einen seltsamen Machismo, den er hat, der irgendwie aber auch offensichtlich ja schon gar nicht mehr funktioniert, weil das alles irgendwie bröselt und bröckelt überall. Aber er versucht es ja immer irgendwie so. Nein, das ist ja mein Frauchen, irgendwie, ich muss alles von ihr weghalten. Aber irgendwann kommt es natürlich und bricht über sie hinein. Und dann zerbricht sie nicht. Und das fand ich dann wieder interessant, weil das war eine große Stärke eigentlich an dieser Frau dann.
Ja, also ich meine, das ist ja auch eigentlich der Grund, warum er sie geheiratet hat, dass er sagt, die wirkt so im Einklang mit sich selbst. Also die wirkt so mit sich im Reinen. Und das fasziniert ihn eigentlich. Also diese Unerschütterlichkeit, aber ja, egal. Also und ich meine, sie tut ja dann auch Dinge, die durchaus, die man dieser hochschwangeren, wahrscheinlich eher zarten Frau zunächst mal nicht zutrauen würde. Also da ist nochmal so eine leichte Kehrtwende drin, aber also wie gesagt, das sind eher Kleinigkeiten.
Also ich denke, dass dieser eine Punkt, wo du sagst, ein schwarzer Mann, eine weiße Frau, das Ganze kommt ja aus den 70er Jahren heraus, aus einer Studentenbewegung und aus einer Umsturzbewegung, wo man immer noch dachte, alles ist möglich und alles und wird dann plötzlich an den 80er Jahren gerieben, wo dann plötzlich alles anders aussieht, wo das Geld, wie er schon schön dargestellt hat, eine ganz andere Bedeutung bekommt. Deswegen habe ich diesen Punkt nie so, ist er mir aufgefallen. Wenn es gibt ja viele auch Dokumentationen aus der Zeit, wo schwarze Männer mit weißen Frauen zusammen waren, gerade innerhalb der Bewegung, die dann in Chicago oder weiter zu diesen großen Unruhen führten. Die zweite Geschichte ist, dass mit der Ehefrau, ich da glaube, da hat der Markus vollkommen recht, der war auf der Suche nach so einem Island. Wenn er mit einer weiteren Aktivistin zusammengeblieben wäre, hätte er kaum so sich so zurückziehen können und heile Welt spielen können. Wenn dann plötzlich da eine andere Frau mit einem anderen Wesen auftaucht, dann ist das eher möglich. Ja? Er ist ja auch für mich, ich weiß nicht, wie es für euch ist, er ist für mich ja nicht der Macho. Also der ist ja mehr der Zweifler und der wird ja eher von den ganzen Geschichten getrieben, auch wenn er eine Frau aus dem Wasser rettet.
Naja, aber will schon sein, ne? Also will
Ja,
schon
ja.
Schießer sein und sowas, aber dafür ist er überhaupt nicht prädestiniert eigentlich. Und nochmal irgendwie jetzt zu schwarzer Mann, weiße Frau, das war, wird ja auch schon angesprochen, ne? Also ich meine, diese Cynthia damals als Aktivistin wurde ja durchaus auch skeptisch beäugt von anderen, von schwarzen Aktivisten. Also es war jetzt nicht so, dass alle irgendwie Beifall geklatscht haben, dass er diese Beziehung eingeht. Und ich fand es auch interessant, weil ich habe noch einen Film über Jean Siebert gesehen, also die Frau aus Godards Außer Atem, die ja tatsächlich auch irgendwie eine Unterstützerin der Black Panthers war und die auch ein Verhältnis mit einem Black Panther hatte, der allerdings verheiratet war, was natürlich mächtig Ärger gab, und die dann auch Opfer von eben diesem schon erwähnten Countell Pro war, diesem Programm, und massiv verfolgt wurde deswegen. So weiß ich jetzt auch nicht zum Beispiel genau, und das wird halt im Buch nicht aufgeklärt. Was Cynthia, oder? Also zumindest ist es mir nicht geläufig, dass es aufgeklärt wird, was Cynthia letztlich dazu getrieben hat, sich abzuwenden. Also vielleicht war die auch massivem Terror ausgesetzt von Seiten des FBI oder so. Keine Ahnung.
Was ich übrigens auch toll fand, ist schon, das hatte ich glaube ich am Anfang schon mal erwähnt, durch welche sozialen Milieus Attica Locke da durchgeht. Und vor allen Dingen, dass sie auch durchaus kein Problem hat, auch Schwarze negativ zu zeichnen. Also zum Beispiel die wirklich durchtriebene Sekretärin, die also auch so, glaube ich, so ein Typ dann einfach darstellt, die halt ständig irgendwelche, also entweder ihre Enkel verpflegen muss oder sonst was. Und es einfach schafft, auf diesem Niedriglevel Schlitzohrigkeitsniveau durchzukommen. Das wird sehr schön geschildert, ohne die Frau preiszugeben, aber es zeigt eben auch eine Realität. Und sowas, das macht sie mit sehr leichten Pinsel, finde ich jetzt, ohne, das wird nie grob irgendwie.
Ja, das ist ja so ein bisschen, Attica Locke ist ja jetzt irgendwie nicht wahnsinnig witzig, in dem, wie sie erzählt, das ist nicht ihr Ding, aber das war so, für mich war diese Sekretärin so ein bisschen Comic Relief, so. Immer wenn die kam und wieder sagte, sie müsste irgendwie einen ihrer 17 angeblichen Enkel, Neffen oder Cousins irgendwie von der Schule abholen oder sonst irgendwas, um sich einfach vor der Arbeit zu drücken, das war schon so ein schönes Ding, was man immer so, wo man mal so zwischendurch einmal mal lachen konnte, weil die Geschichte ist natürlich wahnsinnig dunkel. Fand ich gut, dass es das gab.
Gut, dann grätsche ich doch da rein und frage, wie sieht es denn mit den Empfehlungen aus?
Ich empfehle heute das Buch Billy Summers von dem wahrscheinlich den meisten bekannten Autoren Stephen King. Es ist, würde ich sagen, sein erster reinrassiger Kriminalroman. Stephen King, wisst ihr wahrscheinlich alle, ist vor allem bekannt durch seine Horrorromane von Carrie über Shining bis S. Er hat aber auch immer wieder Ausflüge ins Krimi-Genre gemacht. Zum Beispiel vor 7 Jahren hat er die Mr. Mercedes-Trilogie begonnen um einen alternden Cop. Da gab es aber noch so übersinnliche Momente. Jetzt ist das Buch fast vollkommen frei von irgendwas Übersinnlichem. Es ist eine für seine Verhältnisse fast schon straighte Geschichte. Erstmal auf den ersten Blick. Es ist nämlich die Geschichte von Billy Summers, der im Irakkrieg Scharfschütze war und jetzt als Auftragsmörder arbeitet. Es ist einer von den guten Auftragsmördern, also eine Figur, die es nur im Kino oder in der Literatur gibt natürlich, nämlich Auftragsmörder, die nur Menschen umbringen, die es ihrer Meinung nach auch verdient haben. Der bekommt jetzt einen neuen Auftrag, einen sehr gut dotierten Auftrag. Ich glaube, 2 Millionen soll er bekommen, um jemanden umzubringen, der demnächst vor Gericht erscheinen soll, aber es gibt andere Menschen, die es nicht wollen, weil er irgendwas ausplaudern könnte. Der letzte Auftrag ist natürlich so eine klassische Krimi-Trope. Man weiß, der letzte Auftrag geht immer schief und Stephen King weiß das und Billy weiß das eigentlich auch. Und das Interessante an diesem Auftrag ist, dass er nicht weiß, wann er stattfindet. Das heißt, er muss sich in so einer kleinen Stadt irgendwo in den Südstaaten ein Leben aufbauen für ein paar Wochen oder ein paar Monate, man weiß es nicht genau, bis dieser Typ halt dann auf dem Weg ins Gericht ist, wo er ihn erschießen soll, von einem Büro aus, dass er dann natürlich ein bisschen an Lee Harvey Oswald und den Kennedy-Mord. Aber interessant ist, wie er sich erstmal dieses Leben aufbauen muss. Nämlich, er geht jeden Tag ins Büro und zwar unter der Prämisse, er sei ein Schriftsteller, beziehungsweise ein angehender Schriftsteller, der seinen ersten Roman schreibt. Und das tut er dann auch, einen autobiografischen Roman. Und das ist dann sozusagen noch ein bisschen so ein Buch im Buch, das sich aber ständig verändert, weil er nämlich immer mehr Lust am Schreiben kriegt und immer versierter wird. Und das können wir auch mitverfolgen. Das macht es wahnsinnig interessant. Und das bekommt nachher noch einige Drehungen. Also dieses Buch im Buch wird noch sehr, sehr wichtig. Und die Geschichte entwickelt sich dann aber auch vollkommen anders, als man erst erwartet hat. Er wird eine Gefährtin an die Seite bekommen. Nicht im Sinne von irgendwie eine Freundin oder so, sondern jemand, dem er helfen muss. Und es entwickelt sich so eine Art Roadmovie draus. Das am Ende natürlich darauf hinausläuft, ob man, dass er sich fragt, will er sich an seinen Auftraggebern rächen? Will er ihnen vergeben? Oder wie geht er damit um? Das macht es nochmal extra spannend. Das ist für mich eines der besten Bücher, das ich dieses Jahr bislang gelesen habe. Eins einer seltenen Fälle wohl mal ein richtig, richtig gutes Buch ganz weit oben in der deutschen Bestsellerliste steht.
Also, in meiner Empfehlung steht im Mittelpunkt ein Dorftrottel. Jeder ist davon überzeugt, dass der Dorftrottel es war. Wer sonst? Mitten in den Bergen von Korsika ist der Schuldige schnell gefunden. Antoine Orsini hat die 16-jährige Florence ermordet. Alles spricht gegen ihn. Die Indizien sind eindeutig. Er landet im Gefängnis. Aber Julie Estelle verleiht dem Zurückgeblieben in ihrem Roman Ich, Antoine, in Übersetzung von Christian Kolb, eine Stimme. Die ist verstörend. Stellenweise ist sie kindlich, viel zu kindlich für einen Mann, der gerade 49 ist und auf sein Leben zurückblickt. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis kehrt er in sein Dorf zurück und ihm schlägt wie früher Spott und Herablassung entgegen. Er ist allerdings jetzt das Tier, das ein junges Mädchen ermordet hat. Zwar hat er seine Strafe abgesessen, aber die Berechtigung, unter den Dorfbewohnern zu leben, hat er längst verspielt. Nicht, dass er früher einen Platz in deren Mitte gefunden hätte. Sein bester Freund ist ein Stuhl. Dem erzählt er alles, dem vertraut er sich an. Am Ende lässt er sogar seine Wut an ihm aus und zerschlägt ihn und hat nur noch ein Stuhlbein in der Hand, dem er dann den Rest der Geschichte erzählt, wie er zum angeblichen Mörder wurde. Julie Estelle schafft es in kurzen Kapiteln, ganze Leben aufzureißen. Nicht zuletzt Antoines Familie, die ihm sagt, dass er seine Mutter bei der Geburt umgebracht hat, weil sein Schädel zu groß für den Geburtskanal war. Sein Vater lässt die Wut an ihm aus, bindet ihn im Winter an einen Baum und Antoine bleibt nur die Zuflucht zur Natur. Den Schneeflocken, die auf sein Gesicht fallen, den Tieren. Wenn die Menschen einen nicht haben wollen, bleiben einem nur die Dinge. Hilfe ist von keiner Seite zu erwarten. Nicht einmal von Magique, seinem besten Freund, einem Diktiergerät. Julie Estelle ringt erbarmungslos mit dieser Geschichte und ringt ihr stille, poetische Momente ab. Es ist die Geschichte eines Verbrechens, bei dem die Tat der Mörder keine Rolle spielt. Er ist von Anfang an schuldig.
Ich stelle Reichtum verpflichtet vor von Hannelore Kerr, 256 Seiten aus dem Französischen von Iris Knoppik und bei Argument Ariadne erschienen. Hannelore Kerr hat schon Ende 2019 mit Die Alte einen kleinen literarischen Knaller hingelegt. Die Geschichte von Patience Bourtois, der unterbezahlten Polizeidolmetscherin, die aus ihren Arabischkenntnissen Kapital schlägt, um unbemerkt den Drogenmarkt von Paris neu aufzurollen und als unscheinbare Bossin das Erbe ihrer durch und durch kriminellen Familie von vertriebenen Algerien-Franzosen anzutreten, war ein virtuos durchexerzierter und extrem unterhaltsamer Husarenritt durch die Themen Postkolonialismus, Alltagsrassismus und Frauenfeindlichkeit Und das Ganze jenseits aller Breaking Bad Klischees. Mit ihrem neuen Roman legt Kerr noch eins drauf. Zunächst scheint es als Folge Reichtum verpflichtet einen zumindest ähnlichen Plot wie die alte. Mit Blanche Derigny steht wieder eine unterbezahlte, alleinerziehende, aus der Provinz zugezogene Pariserin im Zentrum. Wieder gleiten die Blicke der meisten Menschen nur allzu willig über die Protagonistin hinweg, denn Blanche Derigny ist nach einem Autounfall verkrüppelt. Und wieder gelingt es dieser unter dem Radar agierenden Heldin, aus Informationen, zu denen sie durch ihre Schwerbehindertenstelle in der Registratur des Pariser Justizpalasts Zugang hat, einen einträglichen Nebenverdienst zu generieren. Soweit so bekannt und so vergnüglich. Aber an dieser Stelle dreht Kerr die Geschichte auch eins weiter. Als Blanche Derigny bei einem Heimatbesuch in der Bretagne durch ein zufällig mitgehörtes Kneipengespräch mitbekommt, dass es noch andere Derignys gibt und dass diese der französischen Finanzaristokratie angehören, betreibt sie ein wenig Ahnenforschung. Blanche findet die in das Jahr 1870 zurückgehende Verbindung zwischen ihrem vollkommen verarmten bretonischen Urgroßvater und den damals schon stinkreichen Derignys und beginnt dann ihren ganz privaten kleinen Klassenkampf. Sie, die Gehbehinderte, schaltet leichtfüßig und skrupellos ein verderbtes Mitglied der Derignys nach dem anderen aus, bis sie am Ende Alleinerbin des Riesenvermögens ist. Das allein wäre schon rasant und sehr unterhaltsam, ohne hier ins Klamaukige zu fallen. Der Clou des Buches ist jedoch die zweite Zeitebene, die uns in die Monate des Deutsch-Französischen Kriegs und die Pariser Kommune führt und mit Auguste Derigny ein perfekt ausgebildetes Exemplar der Gauche Caviar avant la lettre einführt. Großes Historienkino, ohne jede Belehrsamkeit, dafür aber mit glänzend gestalteten Wechseln zwischen den Zeitebenen. Das alles lebt unbedingt auch durch die kongeniale Übersetzung von Iris Konopik. Abgerundet wird das Buch durch einen hervorragend gemachten Anhang zu den historisch und spezifisch französischen Hintergründen, sowie die sehr ansprechende Aufmachung des Buches. Douze fois.
Dann bleibt mir zum Abschluss nur noch ein kleines persönliches Wort und ich empfehle hier noch außer der Reihe das Buch von Susanne Seigen, das gerade erschienen ist und Crash heißt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.